Ja, meine lieben Geschwister, darf ich alle auch wieder hier recht herzlich begrüßen. Das letzte Mal war ja gar kein Gottesdienst gewesen. 2 Wochen ohne Gottesdienst ist schon eine Katastrophe. Aber dafür wird es das nächste Mal viel, viel spannender, nächste Woche. Aber heute haben wir so einen Zwischentermin, ein ganz normaler Gottesdienst. Und da wollen wir uns natürlich auch interessante Gedanken machen. Das soll uns ja nicht irgendwie hindern. Zwischen diesen interessanten anderen Terminen auch heute ein interessantes Thema uns mal anzusehen. Die Ede, die hatte das schon erzählt gehabt, mit der Katze und so weiter. Ne? Also irgendwie habe ich deswegen, nein, nicht deswegen, Scherz, nicht deswegen habe ich mein Thema zielgerichtetes Leben genannt. Also unabhängig von unserer Katze. Ne? Obwohl das immer so süß ist, die da so einer Maus hinterher jagt. Zielgerichtetes Leben. Ja, nächste Woche, dieser andere Termin, in 2 Wochen haben wir Taufe hier. Der Volker hat gerade drüber gesprochen. Das ist natürlich ein echt cooles Ereignis für so eine Gemeinde. Ne? Also da feiern wir richtig. Ne? Also das ist so ein richtiges Highlight für die Gemeinde. Aber es ist ja nicht nur ein Highlight für die Gemeinde, sondern es ist ja auch ein Highlight für den, der sich taufen lässt. Und dann kommt es noch dazu, dass es auch ein ganz großes Highlight für die himmlische Welt ist, diese unsichtbare Welt. Und die Taufe an sich ist ja eine Reaktion von einem Ereignis im Leben von einer Person, was auch schon weiter zurückliegt. Nämlich, da hat sich eine Person für Jesus entschieden. Ich habe euch einfach mal so eine Begebenheit mitgebracht, da hat jemand auch sowas Ähnliches durchgemacht oder hat sowas durchgemacht. Gucken wir mal einfach in die Apostelgeschichte rein, Apostelgeschichte 16, da ist also der Silas und der Paulus, die sind dort in Philippi. Philippi, das ist so die erste europäische Station gewesen, wo sie also am Festland, wo sie auf ihrer Missionsreise dort Station gemacht haben. Und da waren sie eine Zeit lang gewesen und irgendwie haben sie ihren Mund zu weit aufgemacht, jedenfalls wegen ihrem Glauben, als sie den bezeugt haben, sind sie im Gefängnis gelandet. Vor 2000 Jahren, römisches Gefängnis. War mit Sicherheit kein First Class Hotel gewesen. Auch kein First Class Gefängnis, sondern mit Sicherheit irgendeine Dreckshöhle. Da sitzen die drin, wissen nicht, wie es weitergeht. Mit ihnen selbst persönlich, wie es mit dem Gerichtsverfahren ist. Und da sagen sie hier um Mitternacht, aber beteten Paulus und Silas, gut, das kann man ja noch verstehen, das kann man ja noch stehen lassen. Ne? Sie beteten und lobsangen Gott. Also in so einer Situation, wo du nicht richtig weißt, wie es weitergehen soll, lobsangen sie Gott. Also irgendwie ein bisschen abgefahren. Ne? Und die anderen Gefangenen, das ist auch irgendwie stark, ne? Die hörten einfach zu, waren offensichtlich irgendwie berührt oder geistert vielleicht sogar. Steht hier nicht, wissen wir nicht. Aber wie geht's weiter? Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Na so, ein Zufall aber auch. Also, Wahnsinn, ne? Just in dem Moment. Als wenn sie sich verabredet hätten, ne? Hey, cool. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Also selbst die Fesseln lösten sich, ne? Die waren da irgendwo angekettet. Nächster Zufall eben, der dazu kommt. Keine Ahnung, das ist alles so klasse, ne? Trifft alles. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Der Kerkermeister damals, das war häufig zumindest bei römischen Gefängnissen, war das so ein hochrangiger römischer Offizier gewesen, der schon ein bisschen auch in die Jahre gekommen war und dann durfte er also so eine Kerkermeisterstelle halt übernehmen. Aber der war es gewöhnt, Befehle auszuführen und Verantwortung zu übernehmen dafür. Und er, das war damals die Sitte, haftete mit seinem Leben für diese Gefangenen. Das heißt also, wenn die ausgebüxt wären, da hätte er wirklich große Schwierigkeiten gekriegt. Das hat er plötzlich gesehen. No future. Hoffnungslosigkeit. Von einem Moment auf den anderen. Sah keinen Ausweg mehr. Wollte sich umbringen. Bis zu dem Punkt muss erstmal ein Mensch kommen. Es muss davor alles passieren. Der Kerkermeister war soweit. Als aber Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an. Also irgendwie hat das der Paulus mitgekriegt, dass der sich umbringen wollte. Denn wir sind alle noch hier, alle Gefangenen. Es ist kein einziger ausgebüxt. Ne? Er aber forderte Licht und sprang hinein. Zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Dann ist natürlich die nächste Frage, Mensch, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Die Frage hat sich auch der Kerkermeister gestellt. Nämlich, dann lesen wir weiter, und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, der Kerkermeister redet die Gefangenen, die da drin sitzen, als Herren an. Ne? Also, hallo, ne? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Irgendwie hat er erkannt, das geht mit unnatürlichen Dingen zu. Irgendwie übernatürlich. Das sind nicht nur irgendwelche Zufälle, in Anführungsstrichen. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Und sie redeten das Wort des Herrn zu samt allen, die in seinem Hause waren. Der nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an, gottgläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Krass. Kerkermeister, der gerade noch so verzweifelt war, dass er sich das Leben nehmen wollte. Ein paar Stunden später jubelt er. Jubelt er sein ganzes Haus auf. Krass. Dazwischen liegt hier seine Bekehrung. Die Bekehrung, die die Täuflinge, die da in zwei Wochen sich taufen lassen, erlebt haben. Was ist denn eigentlich Bekehrung? Das ist so ein altes Wort, so ein alter Begriff. Eigentlich ist er hier heute in unserem Feld so am Rande irgendwie bekannt. Was ist denn das? Und deshalb wollen wir uns auch mal ein paar Gedanken über Bekehrung machen. Bekehrung heißt eigentlich Umkehr. Nicht ganz locker vom Hocker. Ne? Also Umkehr, eine geistliche Umkehr. Also nach Definition ist es eine Abkehr von Sünden und Hinwenden zu Jesus. Eine Person darf erkennen, dass so, wie sie drauf ist, wie sie dran ist, wie sie ihr Leben gestaltet hat, irgendwie nicht mehr weitermachen kann. Dass die ganze Vergangenheit, dass die so ist, also die persönliche Vergangenheit, dass sie so ist, dass sie mit dieser Vergangenheit nicht wirklich richtig vor dem lebendigen Gott erscheinen kann. Vor dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Also keine Chance auf ewiges Leben. Keine Chance darauf. Wir wissen eigentlich nicht, wie es weitergeht. Wir haben keine, zumindest geistige Zukunftsperspektive. Kennst du das vielleicht auch? Dass du vielleicht dich irgendwie dich selbst drehst? Dass du rackerst, arbeitest, wuschelst? Dass du alles gibst? Trotzdem weißt du, eigentlich hast du keine geistige oder überhaupt keine richtige Zukunftsperspektive. Alles zerrinnt zwischen den Händen. Alles ist eigentlich last not least umsonst. Du wühlst, gibst alles, bist in dem Hamsterrad des Alltags drin, bist durch die Mühle gedreht. Du hast keine richtige Zukunftsperspektive. Alles sinnlos. Alles sinnlos. Vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt. Was ist der Sinn deines Lebens? Ich weiß nicht, zu was für einer Erkenntnis du gekommen bist. Bist du schon mal beim Sterbenden mit dabei? Der kann sich wirklich nichts mit. Wirklich nichts. Es ist egal, ob man ein tolles Auto gefahren hat. Das ist egal, ob er ein Haus gehabt hat. Das ist egal, ob er eine tolle Urlaubsreise gemacht hat. Er kann sich wirklich nichts mitnehmen. Welche Zukunftsperspektive hast du? Welche? Hat die Bestand? Hat die Bestand? Wenn du das so erkennst, wenn du das so erkennst, in was für einem Dilemma du da eigentlich drin bist, und du erkennst, hey Mensch, ich habe eigentlich gar keine Chance, richtig zu dem ewigen Gott, zu dem Schöpfer, zu dem, der mich gemacht hat, irgendwie hinzukommen. Du merkst, da ist irgendwie ein tiefer Graben und du kannst nicht darüber kommen. Wenn du das irgendwie tief in dir spürst, irgendwie erahnst, dann mach dich auf zu Jesus, so wie der Kerkermeister. Mach dich auf zu Jesus Christus. Bekenne ihm einfach den ganzen Schrott, den du gemacht hast oder dein ganzes vergangenes Leben, das so perspektivlos war, sinnlos war im Endeffekt. Bekenne es ihm. Bekenne ihm, dass du vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte lang vor ihm weggelaufen bist. Du hast ihn einfach wegdiskutiert. Ist doch mir egal, was da vor 2000 Jahren dort am Kreuz passiert ist. Wurscht. So hast du vielleicht argumentiert. Bekenne es ihm. Sage ihm, dass es dir leid tut. Und er will dir diesen ganzen Krusch, den du da aufgehäuft hast, entweder bewusst oder unbewusst, den will er dir vergeben. Diesen ganzen Krusch. Das nennt die Bibel Bekehrung. Die nächste Frage, die dir gleich sofort auf dem Herz brennt, das war bei mir jedenfalls damals auch so gewesen, die nächste Frage, die mir dann in den Sinn kam, hey Mensch, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen in meinem Leben? Jetzt, okay, gut, Jesus, du hast mir das alles vergeben, aber was ist jetzt der nächste Schritt? Deshalb ist die nächste Frage, legitime Frage, ist doch, ja Herr, zeig mir jetzt, wie es jetzt weitergehen soll. Zeig mir das. Das ist interessant. Gott lässt dich da nicht im Regen stehen, sondern er führt dich den nächsten Schritt weiter. Der nächste Schritt, der kann ganz unterschiedlich sein. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Aber ihr merkt vielleicht, dass dieser Vorgang, diese Bekehrung, sehr, sehr komplexer Vorgang ist. Also, es ist ja die Person, die die Bekehrung mitmacht. Also, ich sage jetzt einfach mal die Täuflinge, also vor einer gewissen Zeit habt ihr ja die Bekehrung mitgemacht. Die kriegen bloß ein ganz, 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 ganz kleines Stückchen davon mit. Aber tatsächlich ist das ein riesengroßer, komplexer Vorgang, Prozess. Gucken wir uns mal so ein paar Sachen dazu an. Nämlich, vor der Bekehrung schleppe ich mich mit meinen Sünden einfach ab. Ich merke das entweder direkt oder indirekt, merke ich das. Ich den ganzen Sack da voll, diesen ganzen Lügen oder was weiß ich, diesen sexuellen Verfehlungen oder irgendwelchen anderen Sachen, die habe ich alle da hinten im Rucksack. Und da schleppe ich mich mein ganzes Leben, bisheriges Leben damit ab. Vor Gott bin ich irgendwie gerecht. Ich merke das, so diffus merke ich das. Aber die Bibel sagt es uns ganz klar, wir sind ungerecht. Wir haben sogenannte schmutzige Kleider an, mit den Sünden, den Verfehlungen eben behaftet. Das sind geistlich gesehen schmutzige Kleider. Ich handle nach meiner Überlegung. Klar, ich habe hier keine andere Richtwerte. Ich lehne ja Jesus ab. Also habe ich auch keine anderen Richtwerte. Das heißt also, ich mache gerade das, was ich eigentlich für richtig halte. Solange das irgendwie im gesetzlichen Rahmen ist, ist es ja fast noch alles okay. Ne? Gut, und wenn ich halt mal drüber geschossen bin, naja gut. Ich handle zumindest nach meiner Überlegung. Und ich drehe mich im Hamsterrad mehr oder weniger selbst um mich. Es geht nur um mich. Ich bin egozentrisch. Ich bin eigentlich ein Egoist. Ich empfinde, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Und gefälligst hat die Welt, das Weltall, was es sonst noch alles so gibt, sich um mich zu drehen. Ich bin das Zentrum. Aber trotz alledem, egal wie das nach außen hin scheint, vielleicht habe ich da Karriere gemacht oder keine Ahnung. vielleicht viel Geld verdient oder wie auch immer. Meine Zukunftsperspektive ist sehr, sehr, sehr vage. Diffus. Ich weiß eigentlich nicht richtig. Nach unserer Bekehrung. Schauen wir mal uns das an. Rechte Seite. Jesus vergibt mir meine Sünden. Juhu, prima. Endlich dieser blöde Rucksack, der mich die ganzen Jahre, Jahrzehnte schon irgendwie niedergedrückt hat und zum Krummgehen veranlasst hat, zum Schleichen auf der Erde, den kann ich endlich ablegen. Jesus vergibt mir meine Sünden. Gott spricht mich gerecht. Gerecht, als hätte ich gar keine Sünde gemacht. Krass. Dadurch kriege ich weiße Kleider angezogen. Gott schreibt mich sogar in das Buch des Lebens mit rein. Ja. Und nicht nur das, sondern er schreibt mich auch in die Handflächen mit rein von sich selbst. Krass, ich werde plötzlich ein Kind Gottes. Wahnsinn. Ich kann tatsächlich meinen himmlischen Vater Vater nennen. Diesen Schöpfer, der über allem thront, das ist plötzlich mein Vater geworden, mein himmlischer Vater. Vielleicht weiß ich das erste Mal so richtig, wo ich hingehöre in meinem Leben. Jesus will eben in mir und durch mich wirken. Es ist also ein sehr, sehr großer Komplex, der da plötzlich im Hintergrund abgelaufen ist. Nämlich hinter all diesen rechten Stichworten, die ich da hier so ein bisschen mit aufgeschrieben habe, steckt natürlich auch noch ein großer Background dahinter. Und ich sage dir ganz einfach, ne, du wirst ein ganzes Leben lang brauchen, bis du das so richtig erkannt hast, was so auch dahinter steckt, wenn du das dann überhaupt erkannt hast richtig. Du wirst immer noch merken, es gibt da noch wunderbare andere Sachen, die du noch gar nicht so durchdacht hast. Das ist natürlich auch cool. Ich habe euch dazu auch noch eine andere Bibelstelle mitgebracht, und zwar 2. Korinther 5. Da schreibt der Paulus an die Korinther: Bei all dem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Also ich frage Jesus, was soll ich eigentlich machen? Darüber kommt die Liebe in mein Leben. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Hast du das verstanden? Dass Jesus Christus gestorben. Und ich darf bei meiner Bekehrung, darf ich mit ihm auch sterben. Lesen wir mal weiter. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Also, wir sind mit Jesus gestorben bei unserer Bekehrung. Dort am Kreuz. Aber wir sind auch mit Jesus auferweckt worden und auferstanden. Okay? Wir dürfen leben. Wir dürfen wirklich leben. Leben im Überfluss, sagt sogar die Bibel. Aber nicht länger, dass wir für uns selbst leben, sondern für den, der für uns auch gestorben ist und uns zu neuem Leben auferweckt hat. Wir dürfen ein neues Leben haben. Das alte Leben, das ist vergangen, das ist weg. Wir müssen weiter hier zur Seite gehen, sonst räume ich noch hier einiges ab. Ne? Also Volker, du brauchst noch deinen Notenständer. Versteht ihr? Der alte Mensch, die ganze Vergangenheit, die du bisher gehabt hast, egal ob 10, 20, 30, 40 Jahre sind oder noch länger, die liegen im Grab, die sind tot. Du hast einen Sargdeckel drauf gemacht. Durch Jesus Christus. Und jetzt lebst du. Und das ist ein neuer Mensch, der da lebt. Er setzt da sogar gleich noch einen drauf. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Also wir hatten gesagt, bist du selbst dran schuld, wenn du da vor 2000 Jahren dort ans Kreuz gegangen bist. Hättest du hier gar nicht. Ne? Wir lehnen das also komplett ab. Ne? Das Beurteilen nach menschlichen Maßstäben. Heute tun wir das aber nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ist es dir schon mal so durch den Kopf gegangen, was das auch so bedeutet? Weißt du das? dass du tatsächlich ein gestorbener Mensch bist, aber auch ein auferstandener Mensch, dass du jetzt tatsächlich eine neue Schöpfung bist, dass das Alte, was davor lag, vor deiner Bekehrung, alles vergangen ist, alles weg ist. Natürlich, wenn du da irgendwas Gesetzliches ausgefressen hast, musst du natürlich auch diese Folgen immer noch tragen. Klar, logisch, das ist nicht weg. Aber du kannst tatsächlich aufatmen und du kannst einen neuen Schritt machen in ein neues Leben rein. Die einmalige Chance, die du in deinem Leben hast, du darfst neu starten. Ansonsten hast du keine Möglichkeit in deinem Leben einmal die Uhr wieder auf Null zurückzudrehen. Du kannst zwar umziehen, du kannst einen neuen Job dir anlegen, du kannst dir vielleicht, was weiß ich, noch alles neu machen. Aber trotzdem trägst du deinen alten Krusch noch mit. Du hast nicht dein ganzes Leben auf Null gestellt. Das Alte ist vergangen. Da ist was ganz Neues, was ab diesem Moment deiner Bekehrung anbricht. Etwas ganz Neues. Das Alte ist vergangen. Ich habe das auch noch mal ein bisschen zusammengestellt. Vorher, nachher, ne? Ihr wisst das Prinzip. Vorher nicht Kind Gottes, hinterher, das ist immer gleich. Leben in der Ferne von Gott, vorher geistlich tot, alter Mensch, nicht Erbe. Gut, da haben wir jetzt noch wenig drüber gesprochen, aber wir sind vorher keine Erben Gottes, zumindest so wie Gläubigen. Und wir haben keine wirkliche Freiheit. Also bildet dir nicht ein, dass du frei bist. Du wirst durch viele Sachen wirst du gesteuert, beeinflusst. Durch die Medien, durch die Werbung, durch die Arbeitskollegen und so weiter. Du wirst manipuliert. Keine Angst, du bist nicht frei, auch wenn wir hier in der Demokratie leben. Vorsicht. Also die wirkliche Freiheit sieht anders aus. Nachher, Kind Gottes, cool, ganz anderer Stand. Ganz anderer Stand. Ne? Leben in der Nähe von Gott. Du hast die Möglichkeit, im Gebet und durch den Heiligen Geist direkt zu Gott zu kommen, in das Heiligtum. Cool. Eine ganz andere Sphäre, ganz andere Möglichkeiten, die du da hast. Ganz andere Sache, die auf dich dann auch wirkt. Du darfst leben, du darfst endlich mal frei durchatmen. Nicht den ganzen alten Krusch da immer so niederdrücken. Nee, du darfst leben. Die vorher geistlich tot gewesen sind. Wir dürfen endlich leben. Wir sind ein neuer Mensch, wir sind Erbe. Wir haben diese geistliche Freiheit. Oder vielleicht die äußere Freiheit, die menschliche Freiheit um uns herum, vielleicht nicht haben. Vielleicht sitzt jemand sogar im Gefängnis, keine Ahnung. Und bekehrt sich, kommt zu Jesus, dann hat er zumindest diese geistliche Freiheit. Vielleicht die äußere Freiheit noch nicht hat. Aber gerade diese geistliche Freiheit, die bringt es. Vor zwei Wochen hast du darüber gepredigt, Volker. Das ist gerade das, was wir brauchen. Diese geistliche Frage. Wir fragen also ganz plötzlich, fangen wir an zu fragen nach unserer Bekehrung, Jesus Christus, was willst du eigentlich jetzt mit? Jetzt hast du so viele, ich habe gar nicht alles verstanden, einen ganz kleinen Bruchteil, aber gestalte du jetzt mein Leben durch den Heiligen Geist. Also, bei unserer Bekehrung kriegen wir den Heiligen Geist als Unterpfand, kriegen wir einfach geschenkt von Gott. Der möchte uns jetzt lenken und leiten. Dazu sollen wir aber dem Heiligen Geist auch Freiraum gebieten. Das heißt also, meine nächste Frage ist eigentlich genau das, was im Vaterunser auch mit drin steht. Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschehe. Was ist denn dein Wille? Und wie soll er in meinem Leben auch umgesetzt werden? Wie soll er tatsächlich Leben gewinnen in meinem Leben? Deine Vorstellung, nicht meine Vorstellung. Nicht ich drehe mich um mich selbst und nach meinen Vorstellungen, sondern ich frage, ja, was willst du? Das ist also eine komplett andere Seite meines Lebensberichtes, den ich da aufschlage. Gucken wir noch mal ein paar Minuten auch in das Kapitel rein, was der Volker in seiner letzten Predigt auch aufgeschlagen hat und auch vorher schon der Rustem durchgelesen hat vor zwei Wochen, und zwar der Galater 5. Ne? Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, da hatten wir den auch schon mal kurz aufgeschlagen. Ich will ihn auch noch mal kurz aufschlagen und da wollen wir uns auch noch mal ein paar Verse anschauen. Guckt mal, was da eigentlich, wie das da ausgedrückt ist. Das ist auch krass. Ne? Da wird hier im Galater 5, Vers 13 gesagt, Geschwister. Also wir als Gläubige dürfen Geschwister sein. Bruder und Schwester. In Jesus Christus und durch Jesus Christus. Wir sind Kinder Gottes. die diesen Schritt gemacht haben, diese Bekehrung durchgeführt. Also wir sind Geschwister. Ey, cool. Das ist plötzlich eine große, große Familie. Ne? Ne? Bist also nicht nur Einzelkind. Ne? Also ihr seid zur Freiheit berufen. Ja, wir dürfen frei sein. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Diese selbstsüchtige Natur, die wir da drin stehen, das ist genau dieser alte Mensch. Dieser alte Mensch, der eigentlich begraben, der eigentlich dort im Sarg liegt. Sargdeckel drauf. Aber wir sollen den Sargdeckel nicht ganz bewusst irgendwie ein bisschen verschieben. Dann haben wir nämlich wieder unsere alten Wünsche im Herzen. Das soll also nicht die Motivation sein, sondern wir sollen einander dienen in Liebe. Die Liebe, die hier steht, das ist nicht die sexuelle Liebe, nicht, dass wir uns missverstehen. Das ist nicht Eros, was dahinter steht, sondern das ist Agape, das ist die göttliche Liebe. Deshalb kann nämlich auch der Paulus hier im nächsten Vers sagen, denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst oder in einem Satz, ne? In dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben, dich selbst. Mit dieser göttlichen Liebe, mit dieser Liebe, die durch Jesus Christus gewirkt wird, dir, darfst du den Nächsten, deinen Nächsten, darfst du lieben. Das ist vor deiner Bekehrung, sag mal, unmöglich gewesen. Da hat sich die ganze Welt um dich gedreht. Du hast gearbeitet, gerackert nach Anerkennung. Vielleicht ein bisschen schwarz-weiß gemalt jetzt, aber es ist im Grunde genommen so. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Dann kommt ganz krasser anderer Satz. Er steht da, es ist Wirklichkeit. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes, der in uns ja wohnen darf, seit unserer Bekehrung. Es ist das Unterpfand, was uns Gott schenkt, der Geist Gottes, in uns. Dürfen wir? Der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Das, was da sagt. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Versteht ihr? Da haben wir ein Drängen von der Seite Gottes durch Jesus Christus, durch den Geist. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese Begierden und diese Bedürfnisse und Wünsche des alten Menschen. Das sind zwei Weltmächte, sage ich ganz einfach mal, die da aufeinander prallen. Ist da, wo der Krieg stattfindet? Wo diese Auseinandersetzung, dieses Zusammenprallen, dieser Kampf stattfindet? In jedem Einzelnen persönlich, in jedem Kind Gottes passiert dieser Kampf. Wir sind frei, da oben zu entscheiden, welchen Wunsch wir nachgeben. Entweder den alten Begierden oder dem Geist Gottes. Manchmal wünschte ich, diese Freiheit hätten wir gar nicht. Aber dann hätten wir aber auch wieder keine Freiheit. Also es ist doch besser, dass wir das haben. Aber trotzdem, es macht uns das Leben schwer. Nämlich gucken wir mal, was die Resultate von diesem natürlichen Leben da sind, ne, von dieser menschlichen Natur. Das kommt nämlich in den Versen danach. Gucken wir uns mal das an. Hier im nächsten Vers, ne, da wird gesagt, im Übrigen sagt uns hier der Paulus, ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur, das was da in dem Grab liegt, da, ne, in dem Sarg, beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral steht dort als erstes. Und zwar in jeder Schiene, in jeder Couleur. Sexuelle Unmoral. Wutausbrüche. Klar, du bist mit Sicherheit die Ruhe in Person und hast nie irgendwie ein Grollen im Magen, ne, das dann auch oben steigen will. Klar, ist dir überhaupt nicht angeboren, ne? Mir jedenfalls ist, ja gut, okay, nee, also sowas habe ich bei meiner nicht mitgekriegt, ne? Also ne, hier, nee, ich bin in der Zeile verrutscht, halt, Entschuldigung, ich bin ja in der Zeile gerutscht, es kommen ja noch ein paar andere Sachen dazwischen, sexuelle Unmut, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, auch selbst ist dieser Bereich, ne, Götzendienst, okkulte Praktiken, auch heute hier unter uns durchaus in Deutschland noch verbreitet. Ne? Also es ist nicht nur Afrika oder sowas, dass wir das irgendwie abtun. Nein, das ist ja auch hier in Deutschland. Also wir sind nicht gefeit davor. Deshalb ist gut, dass es auch hier mit da drin steht, ne, was der Paulus da vor 2000 Jahren schon niedergeschrieben hat. Echt cool, ne? Wie das auch heute auf uns zutrifft, finde ich klasse. Also Feindseligkeiten geht dann weiter, Streit. Ne, kennen wir auch. Eifersucht kenne ich durchaus auch. Wutausbrüche, naja gut, da hatten wir schon gesagt. Ne, also es wurde leider ne, bei meiner Geburt nicht irgendwie vergessen, damit in meine Wiege zu legen. Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Trunksucht, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, sagt hier der Paulus, wer so lebt und handelt, also ständig da drin lebt und handelt und nicht irgendwie das Bedürfnis hat, auf diese andere Seite nach dem Geist Gottes zu fragen und zu handeln, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, den Erbe, das Gott für uns bereithält. Bei dem ist es fraglich, ob er sich überhaupt richtig bekehrt hat. Bei dem ist es Frage, ob er überhaupt tatsächlich ein Kind Gottes ist. Nämlich wenn er es tatsächlich diese Umkehr gemacht hat und diesen alten Menschen begraben hat, dann fragt er automatisch nach Jesus, nach dem Geist Gottes. Und er lässt Gott in seinem Leben auch präsent werden. Das ist ein ganz klares Zeichen. Und da stehen diese ganzen anderen Sachen oben drüber entgegen. Also deshalb ist hier die konkrete Frage, ob der überhaupt dann bekehrt ist in diesem Fall. Wenn er ständig dann noch da drin auch lebt. Die andere Sache, ne, was jetzt hier die Wirkung des Geistes ist, das schreibt er hier dann in den nächsten Versen. Übrigens ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind. Nee, halt, nee, da muss ich drücken. Hey, hier, genau, da kommen wir hin. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, da wollten wir uns ja noch Gedanken darüber machen, ne, besteht in Liebe. Das ist diese Agape-Liebe, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ne? Diese göttliche Liebe. Nicht diese sexuelle Liebe, diese Freundesliebe oder sowas, sondern es ist die Agape-Liebe, die göttliche Liebe. Sie besteht in Freude. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen Freude haben. Wir dürfen Frieden haben miteinander. Frieden. Wer sehnt sich nicht nach Frieden? Ne? Auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wer sehnt sich da nicht nach Frieden? Auch innerhalb von der Ehe oder von der Familie. Wie oft haben wir da keinen Frieden? Geduld. Boah, ne? Geduld verlass mich nicht. Ne? Also, da gibt es ja so ein Sprichwort. Ne? Wir dürfen geduldig sein. Wir dürfen freundlich sein. Hey, wir dürfen Güte haben. Wir dürfen Treue haben. Ich darf meiner Frau treu sein. Rücksichtnahme, ich darf auch auf meine Frau Rücksicht nehmen, auf meine Kinder und so weiter. Ich darf auf den Nächsten Rücksicht nehmen. Das sind alles Fremdworte für diese fleischliche Natur, die wir da beerdigt haben. Und Selbstbeherrschung. Also diese Wutausbrüche, die wir da vorhin angesprochen haben. Ich darf selbst beherrscht sein. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die sind tot. Das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt, ne? Also wie viele Schritte machen wir schon hier durch den Raum, bis wir rauskommen, ne? Also auf Schritt und Tritt dürfen wir uns von diesem Geist, vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Das ist was ganz anderes. Das ist das neue Leben. Das ist tatsächlich was ganz anderes als dieses alte Leben davor, wo ich in dem Hamsterrad gearbeitet habe. Das ist tatsächlich das Leben, das uns Gott schenken will. Er will uns das schenken, in diesen ganzen Punkten, in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und jetzt liegt es mehr oder weniger an mir, wie weit ich diesen Sargdeckel wieder entweder aufmache oder schließe. Was hat das mit dem zielgerichteten Leben zu tun? Es ist komplett anders gerichtet. Vorher war es egozentrisch gewesen. Jetzt darf es tatsächlich Gott, Jesus Christus, hingerichtet sein. Und er verspricht uns eine Zukunft. Vorher hast du keine richtige Zukunft gehabt. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Hinterher hast du eine Zukunft. Ich will das euch gerade noch mal im Hebräerbrief zeigen. Hebräer 13, Vers 14. Da springt der Schreiber von dem Hebräerbrief das irgendwie auf den Punkt. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre. Und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Ja, Jesus ist dort beim Vater, zu Rechten des Vaters, in der Herrlichkeit beim Vater. Und dort sollen wir als Erben auch hinkommen. Dort ist unser Ziel. Und Jesus Christus macht uns dort jetzt schon Wohnungen, damit wir irgendwann, wenn wir hier tatsächlich ableben auf der Erde, unseren Leib beerdigen müssen, aber trotzdem geistlich leben in einer neuen Natur. Drüben bei Jesus Christus, bei Gott, in der ewigen Herrlichkeit, zeitlich unbegrenzt. Und das ist die Motivation. Das ist eine großartige Motivation. Und wie dankbar können wir sein, dass Jesus Christus dort am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Amen.